Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Er ist so etwas wie ein unsichtbarer Taktgeber, der Blutzucker. Und seit ich das Buch Der Glukosetrick gelesen habe, finde ich das Thema hochspannend. Und seither versuche ich sogar einige dieser Tricks einfach im Alltag umzusetzen. Nicht dogmatisch, aber zum Beispiel, dass ich beim Essen nicht zuerst das Brot esse, sondern zunächst mal den Salat oder das Gemüse, dann die Proteine, dann die Kohlenhydrate oder ich versuche nach dem Essen mich noch ein bisschen zu bewegen und auch zwischen den Mahlzeiten keine Snacks zu essen. Ich habe aber bei meinem Blutzucker noch nie getrackt, also ich habe jetzt keine direkten Beweise, dass es funktioniert. Aber es fällt mir schon auf, dass wenn ich mich daran halte, dass ich dann weder ein Nachmittagstief habe, noch eine plötzliche Heißhungerattacke. Viele Fragen sind aber noch offen. Zum Beispiel, reagiert unser Blutzucker wirklich nur auf das, was wir essen? Oder spielen auch Stress, Schlaf, Hormone und unsere Stimmung mit hinein? Und was beeinflusst eigentlich was? Die Blutzuckerkurve, unsere Gefühle oder unsere Gefühle, die Blutzuckerkurve? Darüber spreche ich heute mit Marie-Louise Huber. Sie beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit Blutzucker als Wissenschaftlerin, dann auch als Head of Nutrition bei einem der bekanntesten, sage ich jetzt mal, Blutzucker-Startups. Heute arbeitet sie unabhängig. Sie ist gebürtige Österreicherin, ist aber des Studiums und der Liebe wegen in die USA gezogen. Und daher sage ich jetzt guten Morgen nach Colorado, obwohl es hier bei uns in Österreich eigentlich schon Abend ist.
Vielen Dank. Schönen Abend zurück.
Marie-Louise, sag mal, was hast denn du heute gefrühstückt? Das war wahrscheinlich blutzuckerfreundlich, oder?
Es ist tatsächlich blutzuckerfreundlich. Das liegt aber einfach auch daran, weil es mein Lieblingsfrühstück ist. Einfach eine Schüssel Joghurt, also Naturjoghurt mit, was war heute drinnen? Heidelbeeren und Himbeeren, Hanfsamen, Sonnenblumenkernen, Sonnenblumenbutter. Und ich glaube, das war's. Genau. Also eine große Schüssel, sehr sättigend und es ist jetzt 10 am Vormittag, ich habe es vor 2 Stunden gegessen und ich bin immer noch satt.
Warum genau das blutzuckerfreundlich ist, das werden wir heute noch erfahren im Laufe des Gesprächs. Zuerst wollen wir noch ein bisschen mehr von dir wissen, kennenlernen. Wir machen so einen kleinen Health-Check mit dir.
Der Health-Check.
Welches Lebensmittel bedeutet für dich Heimat?
Topfen. Ganz einfach Topfen, einfach wahrscheinlich, weil es in den USA nicht gibt und andererseits, weil man so viele wunderschöne Gerichte mit Topfen machen kann und ich weiß nicht, ob jetzt jemand in Deutschland zuhört, da wäre es der Quark, aber für mich ist es der Topfen.
Und wieso gibt es das bitte in den USA nicht? Kann man das dort nicht herstellen?
Na, es ist, glaube ich, einfach kein Marktinteresse daran. Also das griechische Joghurt, und man kann natürlich dann so über Kefir und sonst was absieben, aber man kann keinen Topfen im Supermarkt kaufen.
Und was sagt dein Blutzucker dazu, dass du gern Topfen isst?
Der findet super. Natürlich, wenn es jetzt die Topfenknödel mit den Butterbröseln und Zimt und Zucker und sowas ist und dann der Erdbeersoße, dann nicht mehr ganz so begeistert, aber ein Brot mit einem guten Topfenaufstrich ist tipptopp.
Welche Bewegung machst du am liebsten?
Ich laufe sehr gerne. Und deswegen wahrscheinlich meine Lieblingsbewegung laufen oder als stereotypische Österreicherin, die in Colorado in den Bergen liegt, Skifahren.
Was findet man immer in deinem Kühlschrank?
Joghurt.
Ein Lebensmittel, das zu Unrecht verteufelt wird?
Ich finde, viele von den Süßigkeiten werden zu Unrecht verteufelt. Wenn man jetzt wahrscheinlich dran denkt, so ja, sie als Blutzuckerexpertin, warum sagt sie, Süßigkeiten sind nicht so schlimm? Ich sage da gerne, es kommt auf die Dosis drauf an und welche Tipps man denn dann anwendet. Und gerade im Ausdauersportbereich braucht man auch den schnellen Zucker. Dementsprechend sind es vielleicht die Süßigkeiten und die Gummibärli, die zu Unrecht verteufelt werden.
Da werden Sie jetzt viele freuen.
Ja.
Was isst du, wenn es schnell gehen muss?
Meistens tatsächlich ein Käsebrot oder je nachdem, was ich zu Hause habe, wahrscheinlich sonst auch ein Joghurt. Ja, also ich, wie gesagt, Joghurt gibt's immer. Oder sonst schnell, man kann sich schnell mal einen Salat machen mit einfach Blattsalat und ein paar Körnern rein. Und dann, je nachdem, wie groß der Hunger ist, glaube ich, sind das so die drei Sachen, auf die ich immer zurückgreife.
Seit vielen, vielen Jahren nehme ich täglich Omega-3 zu mir. Die zahlreichen Vorteile sind den meisten ja inzwischen bekannt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Trotz diesem Wissen tue ich mir manchmal schwer mit dem typischen Fischgeschmack. Und so manche Kapsel, die man sich kauft, ist einfach unterdosiert. Deswegen hat mich das vegane Omega-3 von Zellharmonie überzeugt. Zum einen ist es aus Algen aus einer schadstofffreien Umgebung gewonnen. Zum anderen ist es mit Zitronenöl aus Sizilien. Das macht das Ganze angenehm frisch und, glaubt's mir, deutlich erträglicher. Was ich daran schätze, ist, dass die Tagesportion sehr hochdosiert ist. Du hast zum einen 1100 Milligramm EPA und 900 Milligramm DHA pro Tagesportion und das Ganze ohne Sonnenblumenöl und ohne Fisch. Was mir außerdem zusagt, ist, dass jede Charge im Labor geprüft wird. Das heißt für dich, wenn du auch mal ein hochwertiges veganes Omega-3 testen möchtest, kann ich dir aus eigener Erfahrung das von Zellharmonie ans Herz legen. Und umso mehr freut es mich, dass Zellharmonie die heutige Podcast-Folge unterstützt. Check gerne mal den Link unten in den Shownotes aus. Und apropos heutige Podcast-Folge, mit dieser jetzt ganz viel Spaß.
Ich habe ganz am Anfang den Blutzucker so wie unseren unsichtbaren Taktgeber bezeichnet. Trifft es das wirklich und inwiefern bestimmt denn der Blutzucker unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden?
Ich finde die Bezeichnung unsichtbarer Taktgeber wunderschön, weil es eine schöne Beschreibung ist, wie wir uns fühlen, wenn wir denn drauf hören wollen. Wir können da gerne noch näher drauf eingehen, aber Blutzucker geht uns alle an und Blutzucker ist nicht nur etwas, was Personen mit Diabetes haben, sondern wirklich jeder von uns und es ist unser Energiemesser für viele und dementsprechend finde ich die Bezeichnung von Taktgeber schön.
Und jetzt spricht aber auch schon fast jeder über den Blutzucker, du schon viel länger natürlich. Warum glaubst du, dass das gerade jetzt so aufkommt, dieses Thema, sodass eben nicht nur Menschen, die von Diabetes betroffen sind, sich damit beschäftigen?
Ich würde sagen, weil viele wieder mehr von ihrem Körper verstehen wollen und der Blutzucker halt ein wunderschöner Marker dafür ist, dass ich nenne es gerne so das Gateway, wie wir unseren Körper wieder verstehen können, weil der Blutzucker von vielen Dingen beeinflusst wird und wir darauf eben auch Einfluss haben. Also es geht in beide Richtungen. Und dementsprechend habe ich so das Gefühl, es gibt wieder Personen, die sich mehr mit dem Körper auseinandersetzen wollen und sich nicht so sehr nur darauf verlassen, was uns der Arzt sagt. Und ich möchte da jetzt nicht gegen Ärzte sprechen, auf keinen Fall. Ja. Aber es gibt einem so dieses Gefühl, in Englisch nennt man das so dieses Empowerment. Ja. Und ich verstehe, was mein Körper mir sagt. Und der Blutzucker ist da ein sehr einfaches Tool. Und das Wunderschöne auch beim Blutzucker ist, er reagiert sehr schnell auf die Veränderungen, die wir einsetzen. Ja, ich sage jetzt mal im Unterschied zu, wenn man zum Arzt geht und sich seine Blutfette bestimmen lässt, das dauert oftmals viel, viel länger, dass man da Veränderungen sieht, als wenn man zum Beispiel einen Blutzuckersensor trägt, weil da sieht man sofort innerhalb von wenigen Minuten, was das mit meinem Körper macht.
Und wenn ich jetzt aber keinen Sensor trage und mich jetzt mal nur so auf mein Gefühl verlassen will, kann ich dann erkennen, ob ich heute einen quasi schlechten Blutzuckertag hatte, ohne eben einen Wert zu messen, oder kann man das gar nicht erfühlen?
Ich würde mal sagen, es bedarf wahrscheinlich ein bisschen Übung. Also von heute auf morgen, wenn man sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dann kann es etwas schwieriger werden. Vor allem auch, weil man sich die Zeit nehmen sollte, wirklich die Signale des Körpers versuchen zu verstehen. Und man kann es ganz einfach machen, indem man wirklich so ein Zettel und Papier nimmt, aufschreibt, wie habe ich mich nach einer Mahlzeit gefühlt, wie habe ich mich 2 Stunden, 3 Stunden danach gefühlt, und dann einfach versuchen, so Muster zu erkennen. Dementsprechend sage ich mal, man kann es ohne Sensor, es braucht einfach dann ein bisschen mehr Übung, aber gleichzeitig ist auch meine große Motivation, nicht zu sagen, man muss immer einen Sensor tragen, weil dann verliert man eben auch dieses Körperverständnisgefühl, sondern verlässt sich zu sehr auf die Daten, die vielleicht auch manchmal falsch sein können.
Dann schauen wir uns nochmal dieses Körpergefühl an. Was sind denn so typische Signale, dass der Blutzucker so ein bisschen zu sehr in die Höhe schießt oder woran kann man das festmachen?
Genau, also ich sage mal so, der Klassiker ist, viele von uns kennen das vermutlich, dass wenn sie zum Mittag eine große Portion Pasta mit Tomatensauce essen und wirklich gut satt sind und dann 2 Stunden danach aber so massiv müde werden und denken, sie brauchen jetzt ganz schnell wieder irgendetwas zum Essen. Ja, obwohl die Menge, die sie davor gegessen haben, ausreichend war und sie auch gut satt waren. Also so dieses schnellere Hungergefühl und diese Müdigkeit sind 2 Dinge, die man oftmals auf den Blutzucker schließen kann. Oder dieses Hangry-Gefühl kennt man vielleicht auch, wenn der Blutzucker zu niedrig ist. Das andere ist vielleicht eben auch so diese Stimmungsschwankungen, dass man auf einmal merkt, boah, ich habe jetzt so viel Energie und dann, wie gesagt, auch wieder 15 Minuten, 20 Minuten später, hat man das Gefühl, die Welt bricht über einem zusammen, weil man einfach keine Kraft mehr hat. Also diese Stimmungsschwankungen zu Müdigkeit oder vielleicht auch manche merken es, Kopfschmerzen. Ja, das sind auch so typische Anzeichen davon, dass der Blutzucker gerade oder dass das Hormon, das den Blutzucker reguliert, gerade sehr stark arbeitet.
Und was genau bewirkt es, wenn wir auf unseren Blutzucker achten? Bewirkt es einfach, dass wir dann quasi keinen Heißhunger haben, dass wir in kein Nachmittagstief kommen oder passiert dann noch viel mehr im Körper?
Genau. Also kurzfristig ist natürlich der Heißhunger und diese stabile Energie oder vielleicht auch tatsächlich so dieses energiegeladene Fühlen im Laufe des Tages sind so diese Parameter, dass die meisten Personen merken. Ja. Das andere ist, da gibt es dann viele längerfristige Symptome. Das eine ist, und da wird es vielleicht ein bisschen medizinischer, wenn unser Blutzucker zu stark schwankt oder eben wenn auch unser Blutzucker zu oft zu hoch ist, und wir gehen dann gerne auch nachher noch auf die, was zu hoch überhaupt bedeutet, ein. Aber wenn unser Blutzucker quasi zu oft zu hoch ist, dann kann es halt auch Entzündungen fördern. Ja, und Entzündungen sind ja für unseren Körper, für unsere Zellen, ich sage es bis zu einem gewissen Grad, nicht wünschenswert. Es gibt natürlich Entzündungen, die wir halt wollen, aber prinzipiell wollen wir versuchen, Entzündungen zu vermeiden, weil es dann in längerer Folge dann eben zum Beispiel zu diesem sogenannten jetzt metabolischen Syndrom führen kann, wo sich dann zum Beispiel auch Diabetes entwickelt oder eben auch eine Gewichtszunahme entwickelt oder eben auch, ja, wie sonst, wie nennt man das, Herz-Kreislauf-Erkrankungen dadurch entstehen können. Also diese langfristigen Folgen ist das, warum es eigentlich darum gehen sollte, den Blutzucker längerfristig zu regulieren. Ganz spannend finde ich das tatsächlich auch bei Frauen, wenn man sagt, so auf dieses Thema Frauengesundheit. Viele Frauen merken, dass sie kurz 2-3 Tage vor ihrer Periode auch verstärkt Heißhunger haben. Liegt an den Hormonen, die dabei im Spiel sind. Aber man kann es auch klar und eindeutig sehen, dass wenn der Blutzucker stabiler ist, dass diese Heißhungerattacken dann verschwinden. Oder eben auch, dass man weniger Periodenkrämpfe bekommt. Eben auch, weil quasi weniger Entzündungen im Körper vorliegen und dementsprechend der Körper da vereinfacht gesagt entspannter ist.
Und jetzt hast du zum Glück am Anfang gesagt, wir können ihn beeinflussen. Sag uns mal, wie geht das?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Das eine ist, also kann ich gerne auch gleich mal in diese Tipps reingehen. Und zwar das eine ist tatsächlich nicht einfache Kohlenhydrate. Also gehe ich jetzt mal so, sag mal so die Gumbibärli, nicht als Frühstück essen. Würde jetzt wahrscheinlich keiner machen. Oder auch so das klassische Butterbrot mit Marmelade in der Früh. Sind die Antreiber dafür, dass unser Blutzucker rasch in die Höhe steigt und dann schnell halt wieder abfällt. Was kann man da jetzt dagegen machen? Ist, indem man entweder die Gummibärli mit einer Proteinquelle kombiniert, ja, oder dass man davor einen Salat isst. Ballaststoffe haben diesen wunderbaren Effekt, dass sie, und das, da gehe ich gerne auf die Glucose-Goddess ein, die dieses Buch geschrieben hat, aber ich finde das Beispiel wunderbar. Wenn man sich vorstellt, wenn wir etwas essen und es kommt, der Blutzucker steigt erst an, wenn er im Darm ist. Ja? Also wenn er im Magen ist, passiert noch kaum etwas. Wenn er dann im Darm ist, dann geht er quasi in unsere Blutbahn über. Also nachdem er den Darm passiert hat, geht er in unsere Blutbahn über und dann steigt der Zucker an. Deswegen dauert es oftmals auch ein bisschen, bis der Blutzucker überhaupt ansteigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Salat vor den Gummibärli essen, bildet sich so etwas wie ein Sieb, ja, und unser Ausfluss im Magen wird verstopft und dementsprechend kann dann der Zucker, der in den Gummibärli drinnen ist, nur langsamer durch dieses Sieb durchgehen, damit er dann langsamer auch in die Blutbahn übergeht, um den Blutzuckerspiegel anzusteigen. Deswegen Salat davor, wunderbare Möglichkeit, um den Blutzucker, diesen Anstieg zu reduzieren. Er wird trotzdem ansteigen, aber nicht mehr ganz so stark.
Entschuldige, eine Zwischenfrage. Von welchem Abstand spricht man da? Ich habe ein bisschen gesucht nach Studien und ich habe nur eine Studie gefunden, wo der Abstand mindestens eine halbe Stunde war. Oder reicht es schon, wenn ich den Salat esse und kurz darauf vielleicht das Gummibärli, vielleicht die Pizza, was auch immer?
Ja, idealerweise, sage ich so, ist es so zwischen 20 und 30 Minuten. Es ist natürlich die Frage, wie praktikabel ist es? Und dementsprechend sage ich, ist so die Alltagsempfehlung, wenn man einfach einen Salat davor essen kann, so do it. Also einfach gerne unabhängig von der Zeit, die man hat, einfach den Salat davor und dann hat das schon einen positiven Effekt auf den Blutzucker. Jetzt ist mir aber sehr wohl auch bewusst, dass man nicht immer einen Salat essen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Susanna, aber bei mir war immer so, die Mama hat gesagt, vorm Essen wird nicht genascht.
Das war bei mir auch so.
Und jetzt ist es aber so, dass ich da vielleicht deiner Mama und meiner Mama widerspreche und sage, wenn man vielleicht keinen Salat hat und aber trotzdem irgendetwas mit Gemüse zubereitet, ja, dann schon einfach gerne während des Kochens an der Karotte oder an dem Gemüse, solange man es roh essen kann, knabbern, weil auch das hat dann schon diesen positiven Effekt. Führt dann natürlich auch dazu, eben wieder gleiches Prinzip, Sieb wird gebildet, so dass der Blutzucker langsam ansteigt. Gleiches aber auch, wenn man jetzt, sage ich mal, essen geht und man jetzt nicht selber zubereitet, man vielleicht auch, ich weiß nicht, was man sich bestellt, aber vielleicht keine Lust auf einen Salat hat, aber einfach eine Portion Gemüse, dann gerne das Gemüse davor und dann quasi diese anderen Komponenten. Jetzt ist es natürlich klar, dass wenn man vom Anker irgendein Weckerl holt, wo vielleicht Salat und sonst was drinnen ist, dass das aber nicht immer möglich ist, da den Salat rauszupicken und die Karotten, ja, das wird eher schwierig sein. Dementsprechend sage ich dann auch gerne, okay, dann esst es Weckerl, genießt es, da auch die Empfehlung, gerne etwas langsamer essen, ja, weil wir neigen alle dazu, viel zu schnell zu essen. Und ich sage mal, sehr viele von uns neigen dazu, viel zu schnell zu essen. Und das führt natürlich dann auch zu, dass wir vergessen, wann wir eigentlich tatsächlich satt sind oder einfach so dieses Körpergefühl nicht mehr haben, wann sind wir satt und wann sind wir übervoll. Und wir wissen alle, wie sehr diese Weckerl manchmal gefüllt sein können. Wunderbar, aber manchmal ist es dann doch zu viel. Dementsprechend sage ich da, einfach langsamer essen und dann vielleicht tatsächlich einen kleinen Spaziergang danach zu machen, weil das Wunderbare an der Bewegung ist oder vor allem an einem lockeren Spaziergang, also jetzt nicht schleichen, aber halt so, dass man sagt, okay, es ist eine gute Form von Bewegung, mit der man sich wohlfühlt, ist, und jetzt kommt etwas, das ich noch nicht erwähnt hatte, der Blutzucker wird von dem Hormon Insulin unter anderem reagiert. Insulin ist das Hormon, was unseren Blutzucker nach unten bringt. Und ich beschreibe das Insulin gerne auch als den Schlüssel, der die Zelle aufsperrt. Das heißt, wenn wir quasi Insulin haben, die Zelle wird aufgesperrt, dann kann da der Zucker rein und der Blutzucker wird quasi abgesenkt. Wenn wir uns aber jetzt bewegen, ist das im Endeffekt kein Umweg, aber eine Abkürzung, um den Blutzucker nach unten zu bringen, weil die Muskelzellen aufgeht und der Blutzucker direkt in die Zelle geht, ohne dass wir Insulin brauchen. Ja, das bedeutet, wenn wir jetzt unser Weckerl essen und dann eine kurze Runde, ich sag so 10, 15 Minuten locker spazieren gehen, wird unser Blutzucker sofort verstoffwechselt, sofort verbraucht. Die Muskeln verwenden sofort die Energie, die sie bekommen. Und es wird quasi passiert alles ohne Insulin. Also wir schützen unsere Insulinreserven, ja, und andererseits wird aber dennoch der Blutzucker reguliert und Bewegung hat halt viele positive Effekte auf auch unser Glücksgefühl und im Gehirn und sonst was, ja. Also deswegen ein anderer Tipp, den ich gerne gebe, wenn man davor keinen Salat oder andere Ballaststoffe essen kann, oder eben auch Proteinquellen, deswegen sage ich auch gerne, Protein ist etwas, wo unser Blutzucker relativ stabil bleibt. Deswegen da gerne danach die Bewegung machen. Muss jetzt nicht sofort sein, dass man sofort aufspringt und dann gleich losmarschiert, sondern wenn man es innerhalb der nächsten 15 Minuten macht, wenn man quasi die Mahlzeit beendet hat und dann so für 15 Minuten locker spazieren geht, hat man eben so einen wunderbaren Effekt, der uns eben auch energiegeladen fühlen lässt. Ja, wir fühlen uns satt, wir fühlen uns wohl, haben auch gleich so diesen Verdauungsspaziergang ein bisschen gemacht, dass die Mahlzeit nicht zu sehr im Magen einfach liegen bleibt. Und das sind so die einfachen Tipps, die jeder von uns immer meiner Meinung nach im Alltag anwenden kann.
Also es kommt darauf an, was wir essen und dass wir uns bewegen. Das Essen, die Bewegung spielen auf den Blutzucker ein. Und kommt es auch darauf an, wie ich das esse, ob ich unter Zeitdruck esse oder ob ich ein emotional belastendes Thema bespreche währenddessen?
Genau, absolut. Also es ist, ihr habt zuerst schon dieses Hormon Insulin verwendet und ich sage das so gerne auch so ein bisschen, der Gegenspieler von Insulin auf der Hormonkaskade ist das Cortisol. Ja, das Insulin senkt den Blutzucker und das Cortisol, was wir als Stresshormon bezeichnen, lässt unseren Blutzuckerspiegel ansteigen. Wenn wir aber jetzt so ein bisschen dauerhaft gestresst sind, kann es dann natürlich auch dazu führen, dass unser Blutzucker halt öfter kontinuierlich erhöht ist oder eben auch so, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt in 5 Minuten ein Meeting oder muss irgendwo sein und dann stopfe nur schnell was rein, dann sind wir halt auch viel energiegeladener und das Cortisol quasi lässt dann den Blutzucker noch weiter ansteigen. Prinzipiell ist das ja ein guter Mechanismus. Ja, wir brauchen das Cortisol, weil es uns eben diese Energie gibt, noch, ich sag mal so aus der Urzeit, um von einem Tiger davon zu laufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt im Alltag vor einem Tiger oder Bär oder sowas davonlaufen müssen, ist eher gering. Ja, dementsprechend ist so dieser Stressmechanismus momentan für unseren Alltag, den die meisten von uns erleben, nicht unbedingt förderlich. Dementsprechend Cortisol, beziehungsweise Stress hat auch noch einen Einfluss auf unseren Blutzucker. Und das andere, was auch ein wunderschöner Lebensstilfaktor ist, den man aber oftmals vergisst, aber ich so das Gefühl habe, er bekommt mittlerweile immer mehr Aufmerksamkeit, ist der Schlaf. Wenn wir quasi schlecht geschlafen haben oder kürzer geschlafen haben, merken wir auch, dass unser Blutzucker, und man isst genau das gleiche Frühstück, und ich sage, es ist vielleicht jetzt kein blutzuckerfreundliches Frühstück, dass unser Körper dann an diesem Morgen, wo man schlechter geschlafen hat, stärker auf die Mahlzeit reagiert und der Blutzucker auch stärker ansteigt. Ja, und dann ist diese klassische Blutzuckerachterbahn, er fällt nach oben, fällt nach unten. Die Reaktion unseres Körpers ist, wenn der Blutzucker zu niedrig ist, er braucht schnell Energie. Ja, wo kommt die schnelle Energie her? Von einfachen Kohlenhydraten, weil das ist einfach das, wo er am schnellsten die Energie herausziehen kann und dann verlangt er halt auch danach. Ja, dementsprechend, wenn man weiß, man hat schlechter geschlafen, empfehle ich da gerne mal ein paar mehr Atemzüge zu machen, um halt wirklich so runterzufahren, um dem Körper so einen kleinen Reset zu geben oder eben auch bewusster auf seine Mahlzeit vor allem zu Beginn des Tages zu achten, weil das Frühstück ist so wirklich so ein bisschen der Tongeber für den restlichen Tag. Und genau, das sind so die Stress, Schlaf, Bewegung und die Mahlzeitenauswahl haben den größten Einfluss auf unseren Blutzucker.
Und kann ein junger Körper noch besser mit Blutzuckerschwankungen umgehen, als dann je älter man wird?
Absolut.
Spielt das Alter auch eine Rolle? Ja.
Das Alter spielt auch eine Rolle und vor allem bei Frauen. Da muss ich ganz kurz ein bisschen auf den Zyklus eingehen. Wenn man sich den Zyklus, ich sage jetzt mal so in 2 Phasen unterteilt. Ja, also man hat den Eisprung, der ist in der Mitte und in der ersten Phase, also in der ersten Zyklushälfte, ist ein Hormon erhöht, das ist das sogenannte Östrogen, also erhöht, es ist dominanter. Ja. Ist auch gut so, wollen wir, aber das Östrogen hat eine insulinsensitive Wirkung. Das bedeutet, wenn wir etwas essen, unser Körper ist ein bisschen sensibler drauf, das Insulin also funktioniert einfach besser und der Blutzucker wird stabiler. Wenn wir jetzt die gleiche Mahlzeit, ich nehme jetzt Beispiel Banane, wenn wir eine Banane in der ersten Zyklushälfte essen und eine Banane in der zweiten Zyklushälfte, dann sehen wir, dass in der zweiten Zyklushälfte der Körper stärker, und damit meine ich mit einem stärkeren Blutzuckeranstieg, auf diese Banane reagiert. Und das liegt daran, weil das Östrogen weniger dominant ist, das Progesteron, der Gegenspieler, sage ich gerne, also dominanter ist und Progesteron weniger insulinsensitiv ist. Bedeutet, unser Körper bräuchte mehr Insulin für die gleiche Menge an Kohlenhydraten, um das Ganze dann auszugleichen. auch wieder evolutionär bedingt super, weil ja die zweite Zyklushälfte eher daran gedacht ist, okay, eine Frau ist schwanger und der Körper möchte natürlich die beste Energieversorgung für ein heranwachsendes Kind zur Verfügung stellen. Und dementsprechend ist es auch gut, wenn das Progesteron vorhanden ist, weil es quasi weniger insulinsensitiv, mehr energieschützend ist und eben ein bisschen mehr anlagernd. Und dementsprechend hat es einen anderen Einfluss auf den Blutzucker und wir sehen es tatsächlich auch im Verlauf der Schwangerschaft. Ja, deswegen kann sich auch Schwangerschaftsdiabetes überhaupt entwickeln, weil der Progesteronspiegel immer mehr ansteigt und dementsprechend halt die Insulinsensitivität immer weniger wird. Und dann kommt es eben bei manchen Frauen dazu, dass sie halt deswegen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln.
Und spielt der Blutzucker auch eine Rolle, ob wir eher leichter zunehmen, abnehmen? Ist er da auch ein Taktgeber?
Auf jeden Fall. Also nicht nur, aber auch, weil eben dieses Insulin hat eine, man nennt das anabole Wirkung. Ja, das heißt, bedeutet, der Körper, wenn mehr quasi Insulin vorhanden ist, ist eher dazu geneigt, Reserven anzulegen. Ja, dementsprechend merken wir das auch, dass sich unser Gewicht im Verlauf des Zyklus als Frau verändern kann. Ja, und es kommt eben wieder einerseits Progesteron, mehr Insulin, also man bräuchte mehr Insulin und solange quasi Insulin im Blutzucker vorhanden ist, sehr vereinfachte Erklärung, ja, aber solange Insulin im Blutzucker vorhanden ist, kann unser Körper nicht abnehmen, weil das Insulin eben dieses Signal gibt, hey, wir müssen Energie speichern. Und dementsprechend starke Blutzuckerschwankungen oder erhöhter Blutzucker kontinuierlich kann eben die Gewichtszunahme fördern. Oftmals kommt dann eben auch noch das Cortisol dazu. Und das Cortisol ist ja halt auch diese Wirkung so, hey, wir müssen da schnell Energie freimachen und die halt dann versuchen zu nutzen. Und dementsprechend ist es dann oftmals schwieriger abzunehmen.
Und schauen wir uns noch ganz kurz, weil wir schon beim Thema Frauengesundheit ja waren, auch die Wechseljahre an. Welche Rolle spielt da denn dann der Blutzucker?
Genau, also da ist es tatsächlich so und also ich bin noch nicht in den Wechseljahren, aber von den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe und was man halt in den Studien sieht, ist es, diese Hormonveränderungen, die passieren nicht linear. Ja, es kann sein, dass quasi einmal das Östrogen wieder höher ist, dann wieder das Progesteron, aber am Ende, also wenn man dann wirklich keine Blutung mehr hat und man schon 12 Jahre oder nicht 12 Jahre, sondern 12 Monate und noch mehr nach seiner letzten Blutung ist, sind wir Frauen quasi den Männern am nächsten, was die Hormone betreffen. Ja, und dementsprechend muss sich der Körper halt auf diese Veränderungen im Laufe der Wechseljahre einstellen. Ja, deswegen kann man sich auch manchmal super energiegeladen fühlen und am nächsten Tag halt wieder ja komplett wie, man kann sich gar nicht mehr bewegen. Oder das beeinflusst natürlich auch dann die Nächte, wie man sich fühlt, weil sich vor allem eben diese Hormone ständig in einem Wechselspiel sind und quasi dadurch halt im Laufe der Zeit auch reduziert werden. Ja, dementsprechend bemerken eben auch Frauen, dass sie während der Wechseljahre vor allem um die Bauchmitte zunehmen, liegt auch daran, dass das Progesteron oder das Insulin, oder das Östrogen sinkt und durch dies und das Östrogen hat den Effekt, dass unser Fett oder halt so unsere Energiereserven eher bei Frauen um die Hüfte angesetzt werden. Wenn aber quasi das Östrogen sinkt, wandert quasi die Fettverteilung mehr in die Bauchmitte. Und wie gesagt, wir nähern uns da halt wieder den Männern an und bei Männern ist es halt aus evolutionsbedingter Sicht oftmals so, dass das Bauch eher um die Fett um die Bauchmitte angesiedelt ist. Und dementsprechend ist es für viele Frauen tatsächlich so das, was sie als erstes bemerken. Sie machen genau das Gleiche, als sie nur vor 5 Jahren gemacht haben, aber sie nehmen zu und nicht ab. Ja, und das ist tatsächlich ein Ergebnis oder halt eine Folge der Hormone. Und eben je älter wir werden, nimmt natürlich auch unser Energiegrundumsatz ab. Ja, dementsprechend ist es dann oftmals so, dass dann Frauen versuchen, vermehrt noch mehr zur Bewegung zu machen, was aber dann oftmals noch mehr Stress sein kann und dann halt quasi wieder genau die gegenteilige Wirkung hat.
Aber kann man sich da den Blutzucker irgendwie zunutze machen, dass man dem entgegenwirkt?
Auf jeden Fall. Also da ist es dann wirklich so, dass ich sage, was wir schon zuerst angesprochen haben, so ein bisschen auf sein Hunger- und Sättigungsgefühl zu achten. Oftmals, und ich hoffe, ich steige jetzt niemanden zu nahe, aber oftmals haben wir halt tatsächlich auch unseren Bezug zum Körper verloren und wir neigen dazu, dann zu wenig zu essen. Und wenn man aber dann mal so seinen Blutzucker trackt oder halt sich beobachtet mit einem Sensor, ja, dann merkt man halt einfach mal so, okay, was sind eigentlich so die Lebensmittel, die meinen Blutzucker stabil halten? Und das ist in den seltensten Fällen der Porridge. Und diese, ich sage so, dieses überdrüber Bio, super gesunde, weil das ist oftmals sehr viele Kohlenhydrate, die eben dann auch wieder den Blutzucker ansteigen lassen. Und dementsprechend auch so klein mein Appell an die Frauen, bitte verzichtet nicht auf gesunde Fette. Gesunde Fette braucht unser Körper. Unsere Hormone werden aus Fetten hergestellt. Das heißt, wenn wir unseren Körper von den Fetten fernhalten, dann erschweren wir tatsächlich so diese Hormonproduktion. Und ich sage mal, gerade Frauen in den Wechseljahren, bitte esst, gibt es Olivenöl zu eurem Salat dazu und die Pasta und gerne auch mit einem gesunden Öl anbraten oder esst die Avocado, wenn ihr es ethisch vertreten könnt. Bitte macht's all das, weil euer Körper braucht das Fett, um eure Hormone überhaupt besser unterstützen zu können. Und natürlich, wir brauchen auch die Kohlenhydrate und wir wollen tatsächlich auch die Veränderungen unseres Blutzuckers sehen, ja, weil das ist so die normale Reaktion unseres Körpers. Und ich bin jetzt kein großer Fan davon zu sagen, es muss sich jeder ketogen ernähren, weil es ist auch wieder sehr einseitig und meiner Meinung nach nicht langfristig umsetzbar, wenn es nicht medizinisch notwendig ist. Also es gibt natürlich medizinische Gründe, warum ketogene Ernährung bevorzugt wird, aber bitte, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, esst die komplexen Kohlenhydrate. Wenn es mal einen Kuchen gibt, bitte auch den Kuchen essen. Gerne danach spazieren gehen oder davor diesen Salat essen, weil Essen soll auch Freude machen. Und wenn wir, meiner Meinung nach, wenn wir uns zu sehr auf den Blutzucker fokussieren, dann kann das natürlich auch ein gewisser Stressfaktor sein. Das ist so das mein großes Mantra und da stehe ich ganz stark dahinter.
Du hast jetzt schon die Blutzuckersensoren angesprochen. Machen die vor allem auch deshalb Sinn, weil eine Portion Pasta vielleicht auf meinen Blutzucker ganz anders wirkt als auf deinen? Also dass man da einfach schaut, wie das individuell auf einen wirkt?
Absolut, genau. Also das ist tatsächlich so ein, danke, dass du das ansprichst, der Blutzucker ist sehr individuell. Und das Pasta-Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, weil mein Körper zum Beispiel, wenn ich einfach ganz normale Pasta esse oder zum Beispiel auch Pasta Carbonara, wo man weiß, da ist relativ viel Fett und ein bisschen Protein drinnen, reagiert oder auch auf Vollkornnudeln, nackte Vollkornnudeln, reagiert mein Körper kaum. Wenn ich aber jetzt zu dieser Pasta Tomatensauce gebe, steigt mein Blutzucker massiv an. Im Vergleich aber zu meinem Mann relativ wenig. Bei meinem Mann hingegen passiert relativ wenig, wenn er Kartoffeln isst, wenn ich Erdäpfel isst, geht mein Blutzucker ab durch die Decken. Stört mich persönlich jetzt wenig, weil ich bin kein großer Erdäpfel-Fan. Aber das sieht man einfach, wie individuell, obwohl wir genau die gleiche Mahlzeit essen, gleich zubereitet, wir haben es tatsächlich auch getestet, die gleiche Menge, reagiert der Körper einfach ganz unterschiedlich.
Und wenn man das einmal so gemessen hat, dann kann man dann davon ausgehen, dass es grundsätzlich so bei einem ist oder ist es wieder von anderen Faktoren auch abhängig von der Tageszeit?
Also ich würde sagen, es ist tatsächlich so, grundsätzlich von einem Ding auszugehen, wenn man es einmal getestet hat, ist halt aus wissenschaftlicher Sicht immer schwierig. So wie du sagst, es kann davon abhängen, dass vielleicht der Schlaf ein bisschen anders ist oder dass sich die eine Person mehr davor bewegt hat oder dass man, keine Ahnung, ein Jetlag hat oder mehr gestresst ist oder wie auch immer oder natürlich auch bei Frauen im Verlauf des Zyklus. Deswegen bei Frauen sage ich gern so, einmal in der ersten Zyklushälfte und in der zweiten Zyklushälfte zu messen oder ja immer mal wieder zu schauen, ja, einfach um, es gibt natürlich auch saisonale Lebensmittel, ja, also im Sommer isst man weniger Kürbis, Herbst ist bald um die Ecke, dann gibt's Kürbis. Kürbis hat einen starken Einfluss bei vielen auf unseren Blutzucker. Also so saisonale Dinge haben natürlich auch immer einen massiven Einfluss, warum es meiner Meinung nach gut ist, es immer mal wieder zu testen, aber es muss jetzt nicht, solange man kein Diabetes hat, bin ich der Meinung, es muss nicht kontinuierlich sein.
Welche Aha-Momente hattest du denn da noch, mal abgesehen von der vom Pasta- und Erdäpfel-Vergleich mit deinem Mann?
Also das eine Aha-Moment, und das war einfach so eine Bestätigung, dass das Frühstück, das ich zu mir nehme, gut ist, also gut für meinen Blutzucker. Das andere war eben dieses Tomatenbeispiel. Also ich habe es dann tatsächlich auch noch getestet mit so Tomaten im Ofen mit einem Feta oder Halloumi dazu. Gleiches Spiel. Also sobald die Tomaten in irgendeiner Art und Weise verarbeitet wurden, steigt mein Blutzucker massiv stark an. Was ich auch sehr spannend fand, war einfach tatsächlich zu sehen, wie unterschiedliche Arten von Bewegung und Bewegungsintensitäten sich auf meinen Blutzucker auswirken. Also es war mir bewusst, dass das unterschiedlich ist, aber halt dann einfach wirklich zu sehen, so wenn ich ein Intervalltraining mache, dass ich halt wirklich so sehe, wann die Intervalle gestartet haben, weil sich da mein Blutzucker halt wieder eingestiegen ist, war halt auch super interessant. Oder eben auch zu sehen, okay, wenn ich eine lange lockere Skitour gehe, dass da eher mein Blutzucker nach unten geht, weil da die Anstrengung nicht so hoch ist und dementsprechend einfach die Reserven aufgebraucht werden und um es da so umso wichtiger ist, kontinuierlich nachzufüllen. Das war schon mega spannend. Es war tatsächlich eher dann für mich auch so im Bereich von Sport und Bewegung, das halt zu sehen, wie das funktioniert. Und dann das andere, auch Thema Stress. Also wenn ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt vielleicht ein Meeting, das vielleicht ein bisschen unangenehmer ist oder wie auch immer, also dass da mein Blutzucker kurz davor mal stark angestiegen ist und ich nicht nur die Schweißflecke unter den Achseln hatte, sondern tatsächlich auch der Blutzucker darauf reagiert hat. Das war auch nochmal ein super Aha-Moment, wo mir einfach dann bewusst wurde, okay, wenn solche Meetings anstehen, die ich zum Glück sehr selten habe, da vielleicht auch kurz davor mal aufzustehen, tief durchzuatmen, vielleicht mal kurz zu dehnen, um mein Nervensystem zu regulieren und da eben meinen Blutzucker, ja, die Anspannung rauszunehmen, war ein anderer spannender Aha-Moment.
Worauf muss man denn dann achten, wenn man eben seinen Blutzucker eine Zeit lang misst und dann diese Kurven beobachtet, versucht zu analysieren? Was sollte man nicht falsch interpretieren? Wo braucht man dann vielleicht auch medizinischen Rat?
Mhm. Genau, also ich würde mal sagen, da gibt es ein paar Dinge. Das eine ist, wie ich schon ein bisschen angesprochen hatte, wir wollen Veränderungen unseres Blutzuckers sehen. Gerade wenn wir etwas gegessen haben oder wenn wir eine höher intensive Bewegung haben. Also für alle Ladies da draußen, die halt so HIIT-Training machen, seid bitte nicht davon ab, also lasst euch davon nicht abhalten, nur weil euer Blutzucker stark nach oben geht. Das ist eine komplett körperwünschenswerte Reaktion, weil einfach noch zusätzlich Energie freigemacht wird, damit wir eben dieses HIIT-Training überhaupt absolvieren können. Das andere ist, auch beim Essen, gerade wenn Kohlenhydrate drinnen sind, wir wollen so sanfte Kurven sehen. Wir können eine total blutzuckerstabile Ernährung haben, wenn wir uns jetzt nur von Butter und Ei ernähren. Ist aber jetzt keine gesunde Ernährung. Dementsprechend ist auch...
Entschuldigung, das heißt, es ist auch nicht anstrebenswert, dass die Kurve genau. Ganz flach ist. Okay.
Genau, das wollen wir eben nicht. Wir wollen so, ich sag so diese... Idealerweise ist der Blutzucker so nach 30 Minuten, 45 Minuten nach der Mahlzeit am höchsten und ist dann so diese typische gausche Glockenkurve, also wirklich so eine sehr symmetrische Kurve, das sollte unser Blutzucker sein und innerhalb von 90 Minuten sollte er wieder dort sein, wo man begonnen hat. Wir wollen jetzt nicht, dass er niedriger ist als davor, weil das ist dann wieder genau dieser Rebound-Effekt, wo man dann danach schnell Energie braucht, dass der Blutzucker wieder ansteigen kann, wo wir uns vielleicht müde fühlen. Dementsprechend idealerweise Blutzucker steigt an, also diese gleichmäßige Glockenkurve mit einem Anstieg von, je nachdem, was man gegessen hat, so bis zu 50 Milligramm pro Deziliter, so die Einheit, die man auf diesen Sensoren sehen kann. Und dann, wie gesagt, so nach 90 Minuten wieder dort, wo er war. Das ist so das, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, auch zu sagen. Und genau, also bitte keine Angst vor Bewegung, nur weil der Blutzucker ansteigt. Und bitte keine Angst vor Kohlenhydraten, auch weil der Blutzucker ansteigen kann. Wir wollen das.
Und wie bei allen Themen, die viel diskutiert werden, gibt's auf Social Media, im Freundesbekanntenkreis unterschiedliche Meinungen, Behauptungen. Und die würde ich mir jetzt gern mit dir noch zum Schluss anschauen, dass du uns ein bisschen sagst, was ist da dran und was nicht.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das eine Mal, Blutzuckerspitzen würden dick machen. Stimmt das?
Eine Blutzuckerspitze nicht, aber wenn man jeden Tag immer wieder Blutzuckerspitzen hat, dann wäre es über einen längeren Zeitraum ja.
Mhm. Ein Blutzuckersensor lügt nicht.
Stimmt nicht. Liegt daran, dass er natürlich, dass es technische Fehler geben kann. Ja, deswegen sage ich auch immer so, nur ein Sensor gibt einem, kann einem einen Einblick geben, aber am besten mehrmals, um halt zu vergleichen, weil die Hersteller sind halt, also sie machen ihr Bestes, aber es kann halt trotzdem sein, dass ein Sensor fehlerhaft ist.
Apfelessig vor dem Essen verhindere einen Blutzuckeranstieg.
Ich weiß, woher das kommt, wurde aber mittlerweile widerlegt. Also dementsprechend bin ich, sage ich, wenn man es trinken mag, soll man es gern machen. Der Effekt ist bei anderen Tricks jedoch besser.
Wer abends Kohlenhydrate isst, nimmt zu. Stimmt das?
Ich würde gerne sagen, nein. Es kommt aber drauf an. Ja, aus wissenschaftlicher Sicht ist das so diese klassische Antwort. Es kommt drauf an, wie viel man davon isst, was man sonst so den restlichen Tag gegessen hat, wann man danach schlafen geht. Also es ist so, dieses vereinfachte Statement stimmt nicht, aber es ist nicht ganz unwahr.
Und dann noch, wer sich gesund ernährt, braucht keinen Blutzuckersensor. Was sagst du dazu?
Gesund ist relativ.
Ja. Vielleicht einigen wir uns einfach darauf, dass gesunde Ernährung das ist, was du vorher beschrieben hast, zum Beispiel ein Frühstück, wie du es heute gegessen hast, mittags mit dem Salat beginnen und dann vielleicht erst die Kohlenhydrate, abends nicht zu spät. Wenn man sie daran hält, kann man dann grundsätzlich mal davon ausgehen, dass es gut passt mit dem Blutzucker? Oder sollte man trotzdem mal schauen?
Ich würde sagen, es zahlt sich aus, trotzdem zu schauen, einfach weil jeder von uns irgendwelche Blindspots hat. Ja, es kann sein, dass der Schlaf nicht ideal ist. Ja, es kann sein, dass man kontinuierlich gestresst ist und dann super, wenn man so eine wunderbare Ernährung hat. Heißt aber nicht, also keiner von uns ist perfekt. Ja, und man kann halt mit diesem Blutzucker-Tracking dann doch einige Blindspots erkennen, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Und dann ist es eben nicht die Ernährung, sondern der Schlaf oder die Bewegung oder das Stressmanagement, an dem man arbeiten kann.
Jetzt haben wir schon ganz viele Tipps bekommen von dir, wie wir uns quasi mit unserem Blutzucker anfreunden, wie wir ihn positiv beeinflussen können. Und ganz zum Schluss habe ich immer noch das Rezept. Und da wäre es toll, wenn du uns jetzt noch einen Trick verraten kannst, der vielleicht, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, den aber jeder ab morgen eigentlich oder ab heute umsetzen kann.
Das Rezept.
Ein Trick, den ich so noch nicht angesprochen hatte, aber trotzdem schon angesprochen habe, ist das Thema Bewegung nach dem Essen. Und damit geht es mir einfach darum zu sagen, man muss nicht nach dem Essen immer einen Spaziergang machen, um den Blutzucker zu stabilisieren. Ich sage, wenn man nach dem Essen die Wäsche wegräumt oder nach einem Meeting, wo man gerade gegessen hat, einfach oder das nächste Meeting dann im Stehen macht und dann halt vielleicht zum wie das Fersenheben, wenn man sitzen bleiben mag. Also man kann immer Bewegung einbauen, selbst wenn es einem gar nicht bewusst ist. Das ist so mein Alltagstipp. Also es geht immer, man muss einfach vielleicht manchmal ein bisschen kreativer sein.
Dann vielen lieben Dank. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Bei dir ist der Tag ja noch vor dir. Und
genau.
Freue mich, wenn wir uns wieder mal hören, weil ich habe schon gesehen bei der Recherche, du hast auch noch ganz viele andere Themen, die hochspannend sind.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Susanna. Und dir noch einen schönen Abend.